Guter Vater, ich danke dir, dass wir gewürdigt sind, dein Wort in unseren Mund zu nehmen. Das Wort des Ewigen, des Heiligen Gottes. Wer sind wir, Herr, dass wir dein Wort verkündigen? Wer sind wir, dass wir dein Wort in unseren Mund nehmen? Und doch, Herr, du hast dich herabgeneigt und hast berufen. Hast Menschen herausgeholt unter den Sündern, die wir alle sind. Geladen mit Schuld, Herr, mit einem oft wankenden Herzen, du hast dich herabgeneigt und du bist es, der beruft und wir staunen. Und wir möchten dich bitten, Vater, segne jetzt auch die Ausführungen, die ich habe aus deinem Wort. Stärke meine schwachen Worte, Herr, fülle sie mit deinem Geist. Und segne, Herr, diesen Tag und lass ihm ein Beginn einer Reihe von Segnungen sein, die hierauf folgen. Amen. Meine Überschrift ist diesmal ein Netzwerker als Menschenfischer. Du bist nun jetzt hier in diese Kaiserstadt geraten, ja, Charlie hat dich immer wieder Kaiser genannt. Du hast schon etwas so ein bisschen, wenn ich dich so sah, wir haben ja lange zusammengearbeitet, hier gerade in dieser Region am Harz, haben wir unser Gemeindeunterricht, Freizeiten gehabt. Und wenn ich so dich sah in deiner Figur, musste ich oft an Napoleon denken. Musste ein richtiges Hut so draufsetzen, ja. Und so klare, bestimmte Stimme, nicht? Und die Jungs, die Kinder parierten dann auch. Also das war schon was. Aber du bist kein Kaiser, du bist ein Königskind. Ein Kind des Allerhöchsten. Und mit den Worten, die wir jetzt gerade aus Jeremia gehört haben, war auch so seinerzeit mit deiner Berufung auch gekommen. Zunächst mit diesen, da warst du noch jung, bist du es noch immer im Maßstäben unserer heutigen Zeit, aber damals warst du noch ein richtig junger Spunte und machtest dein Studium in der Elektroengineering oder wie das nun heißt. Und irgendwie war es eine Unruhe in dir drin und du spürtest deine Berufung. Unter anderem mit diesem Wort, sag doch nicht, ich bin zu jung. Denn Gott beruft, ungeachtet von unseren scheinbaren Defiziten oder Dingen, die wir nicht so leisten können. Aber du bist noch weiter gegangen, du wolltest dich vergewissern und hast eine Frau, die damals im Heidberg als Prophetin bekannt war oder immer wieder so den Ruf hatte, den inoffiziellen Ruf hatte, um diesen Ruf zu bestätigen. Ist das richtig? Hier würde ich nochmal mein Studium abbrechen, um ein Theologiestudium anzugehen, um ein Mensch zu werden, der predigt das Wort Gottes. Und dann wolltest du zu ihr gehen. Aber Gott verwehrte dir diesen Weg und zeigte dir eine ganz andere Person, von der du es nicht erwartetest und sprach sie, kannst du dir das auch vorstellen? Mir schwebt dieser Gedanke und die gab dir ein Wort mit auf dem Weg und das lesen wir hier. Nächstes bitte. Aus Markus 1, Vers 17. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, so will ich euch zu Menschenfischern machen. Das ist dein Wort zur Berufung. Nun, Menschenfischer. Menschenfischer hat manchmal so einen komischen Ruf. Man denkt, ja, Rattenfänger, Menschenfischer. Ja, denkt man, was soll das denn eigentlich? Warum wird dieses Gleichnis genommen? Das wirkt ja irgendwie so ein bisschen link. Und doch hat es etwas damit zu tun, auch mit deinem angelernten Beruf. Du bist eigentlich so von Herzen auch so ein Netzwerker, nicht nur in einer praktischen Art und Weise, wie das immer wieder. Also wenn ich Probleme mit dem Computer hatte, dann musste ich immer zu Dirk gehen, der wusste gleich Rat. Und für mich waren es böhmische Dörfer, die da erzählte. Und wenn man bei ihm zu Hause geht, eines der ersten Dinge, das Haus, da ist noch ewig viel zu tun, aber was steht, ist Netzwerk. Da ist alles vernetzt zu Hause. Fantastisch, ja? Ja, und so machst du ein vom Netzwerker zum Netzwerker zum Menschenfischer. Und wir merken, da gibt es eine Parallelgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Da geht man ein bisschen näher darauf ein, auf diesen Hintergrund dieses Wortes. Und ich erzähle es euch einfach so. Ich lese es nicht nochmal neu vor. Petrus, oder damals noch genannt Simon, war dabei, Netze zu flicken, als sich Jesus ihm nahte. Viel Volks war Jesus gefolgt und wollten nun seine Worte hören. Und da kam Jesus auf Petrus zu und bat ihn, ihn mit seinem Boot rauszufahren. Ein wenig aus der Küste rauszufahren, aufs Meer, auf diesem See, auf dem Galiläischen Meer. Und von dort aus zu predigen, da hätte Jesus sowas wie so einen Amphitheater-Effekt gehabt. Ja, heute würde man sowas aufstellen. Da würdest du heute wieder gefragt werden, eine entsprechende Vernetzung hier zu machen. Nun, aber er ist mit dem Schiff rausgefahren und nachdem Jesus mit der Predigt fertig war, sagt er zu Simon, fahr doch ein bisschen weiter raus, wo das tiefer ist und wirf deine Netze aus. Und da hat sich Simon den Kopf gefasst, hat also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir haben die ganze Nacht gefischt und da war nichts, wir haben nichts gefangen. Und die Fische im Galiläischen Meer sind ja für viele von euch schon bekannt, sind eigentlich Nachtfisch, nachtaktiv. Meine kleine Enkelin, die sagt auch, ich bin nachtaktiv. Ja. Also, dass diese Fische, die fängt man abends. Man macht ein Feuer an und dann kommen sie hoch. Ja. Aber am Tag kriegst du kaum. Und dann hat Petrus gesagt, naja, auf dein Wort hin. Und wirf dann die Netze aus in ein völlig hoffnungsloses Unterfangen. Und was passiert? Die Netze waren zum Bersten voll. Ja, das Schiff lief sogar Gefahr zu kentern. Mussten die Fische noch teilen mit den anderen, also es war zu viel für sie. Und als das so war, da schaut Simon zu Jesus auf und sagt, geh weg von mir. Es ist interessant, ich habe gesagt, also wenn ich Simon wäre, hätte ich gedacht, oh du, das ist ein gutes Geschäft, du, bleib bei uns, ja, dann machen wir hier eine Reibach. Aber nee, er ist erschrocken, zutiefst erschrocken und erkennt, ich bin ein sündiger Mensch. Du bist kein normaler Mensch, ich glaube, der ahnte schon, das Göttliche, das Heilige, was wir gerade besungen haben, stand mit ihm im Boot. Und er fühlte sich dem völlig unwürdig. Unwürdig, wie Jeremia sagt, ich bin doch viel zu jung. Unwürdig, wie du dich vielleicht am Anfang gefühlt hast von deinem Dienst. Und im pastoralen Dienst kommt das immer wieder vor. Du wirst dich immer wieder unwürdig fühlen. Wehe dir, du fühlst dich nicht unwürdig. Und Jesus geht nicht darauf ein, sondern von nun an sollst du Menschenfischer werden. Von nun an geht es darum, Menschen in das Netz der Liebe Gottes einzufangen. Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde hineinzuholen in die Freiheit der Gotteskinder. Menschen in das Boot, das sich Gemeinde nennt. Es gibt so ein altes Lied, das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Damit sie ans andere Ufer oder ins Fest zum festen Land geführt werden, zum Reich Gottes. Dort, wo es Schluss ist mit Tränen, Schmerz, Leid, Kampf, Streit, alles das ist dann vorbei. Und der Friede Gottes herrscht und regiert dort. Und alle, die eigentlich tief in ihrem Herzen Wohlgefallen an Gott haben, die sehen sich nach diesem Tag und nach dieser Freiheit, nach dieser Geborgenheit des Reiches Gottes. Darum ist Jesus gekommen und er hat sich jetzt seine Crew zusammengeholt, die mit ihm die Netze auswerfen in dieser Welt. Und das ist interessant, nicht? In dieser Berufung steht drin, ich glaube, damals warst du noch ledig, ja, stimmt das? Weiß ich jetzt nicht ganz 100%, oder so quasi ledig, ja, Auge hast schon geworfen, ja, oder, ja. Aber dann heißt es ja hier so schön, und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, so will ich euch zu Menschenfischern machen. Das ist ein Ruf an die Familie. Wusstest du noch nicht, aber jetzt weißt du es. Ne? Und das hast du ja immer wieder zu spüren bekommen. Pastoren, Frauen sind ebenso Pastoren wie die Männer. Also bei mir, bei uns war immer meine Frau die eigentliche Seelsorgerin. Ich bin seelsorgerlich eher eine Katastrophe. Hab zu wenig Probleme. Mario Barth hat mal gesagt, ja. Ich mag den ja nicht, aber ein Wort war ganz gut, was er mal gesagt hat. Hat gesagt, Männer sind primitiver, aber glücklicher. Wir haben nicht so viele Probleme. Naja, weiter. Aber das stimmt nicht immer. Das stimmt bei mir. Netzwerker oder der Mann, der mit dem Netz zu Werke geht. Das ist mein erster Punkt. Dirk, du hast vom Studium her viel mit Netzverbindung zu tun gehabt. Hast, wie es sich überall beweist, wo du zu Hause bist, dass du vernetzt die Dinge. Aber eigentlich bist du auch charakterlich ein Netzwerker. Ein Netzwerker. Du baust gerne Vernetzungen von Menschen. Das heißt, du bist kein Solotänzer in dem Punkt, sondern du vernetzt Menschen miteinander. Und das ist immer auch so eine starke Begabung gewesen. Und die ist wichtig, gerade so als Menschenfischer, denn du arbeitest mit einer Crew zusammen. Und es geht darum, die Familie als Crew zu haben, die Gemeinde als Crew zu haben und darüber hinaus die Gemeinden, die Kirchen als Crew in der großen Fischfangflotte Gottes mit hineinzuholen. Und dazu warst du eigentlich immer offen und immer gerne bereit und bist du eigentlich bis heute. Du hörtest sein Wort, es wurde existenziell und du hast, wie es Simon auch damals tat, die weltlichen Netze verlassen, das Studium verlassen, hast Theologie studiert und bist Prediger geworden. Hast du einige Stationen hinter dir? Hast dein Vikariat gemacht und bist dann nach Waspüttel gekommen und bist dann über Worms hier nach Goslar gekommen. Bin ganz gespannt, wie dieser Weg wird für dich. Dein Ruf lautet, deine Fähigkeiten als Netzwerke nun hier einzusetzen, um Menschen mit der Liebe Gottes zu umgarnen, mit der Gnade Gottes zu umgarnen. Ein weiteres ist der Netzflicker oder der Alltag eines Menschenfischers. Die ganze Geschichte mit Simon Petrus fängt damit an, dass er dabei war, Netze zu flicken, zu säubern. Und das ist eigentlich das Ärgerliche. Man denkt immer wieder, so Pastorenberuf ist vorne, nicht? Man predigt, Leute hören alle auf einen zu, nicht? Und das ist so der Großteil. Findet so im Verborgenen statt, ist gar nicht so spektakulär. Viel Kleinarbeit, viel Seelsorgearbeit, viele Gespräche, immer wieder Netze zu reinigen, auch im eigenen Leben, in der Beziehung, in der Familie. Denn die Menschen, die wir fangen wollen, die müssen in ein Netz fallen, das dicht ist, das nicht kaputt ist. Wo Netze nicht gepflegt werden, Algen darauf trocknen oder Muscheln noch dran sind, wie hier Charlie mich verklagt, das stimmt ja nämlich auch, da sind noch Muscheln dran gewesen im Netz, das ich hätte mitbringen sollen, aber naja. Dann werden die Netze spröde und dann stehen Löcher. Und auch wenn man einen großen Fischzug gehabt hat und die Netze hat schleifen lassen im Boden, dann verhaken sie sich an verschiedenen Dingen, an scharfen Felsen oder was auch immer. Und Es ist meistens so, dass nach so einem Fischfang musst du dann die Netze wieder säubern, flicken, ganz machen. Und das ist eine oft leidige Arbeit, die viel Mühe kostet, viel Geduld kostet. Schlimmer noch ist es, wie es bei Simon war, nach einer Arbeit, die überhaupt nicht gelungen war, wo kein Erfolg war und dann noch daran zu arbeiten. Und das, aber diese normalen Tätigkeiten des Alltags, da erreicht dich Jesus. Ich möchte so mal ein paar Dinge, wo man Netze flicken muss. Angefangen in der Familie. Die Katholiken haben es ja einfach gemacht. Die haben die Zölibat gewählt. Der Pastor hat sich also nicht rumzuschlagen mit den Kindern, die heranwachsen und mit anders denkenden Frauen, die mal ganz andere Vorstellungen haben. Die können immer nur ihren eigenen Weg gehen. Also es ist schon mal eine Ebene weniger, wo man Beziehungsnetze reinigen und pflegen muss. Aber dann kommt das Beziehungsnetz der Gemeinde, besonders zu den Mitarbeitern. Beziehungsnetz mit anderen Kollegen und anderen Gemeinden, Gremien. Und da immer wieder eine offene Tür zu halten, immer wieder das Netz zu knüpfen. Beziehungsnetz zu den Behörden, zu den Schaltstellen in Wirtschaft und Bildungsstellen. Die Vernetzung letztendlich, die ganz persönliche mit Jesus Christus. Achte auf dein Herz und auf deine Herde. Aber selbst die eigenen, wie leicht verfällt man im Aktivismus, der pastoralen Aktivismus, und das kenne ich persönlich auch, dass man so viel verkündigt vom Herrn, dass man kaum ins Gespräch kommt mit dem Herrn. Und die Gefahr steht immer wieder drin. Und Gott schenke es, dass immer diese Beziehungen immer wieder neu gereinigt, gepflegt werden, gekittet werden. Und ein zweites, was wir hier noch merken, Jesus kommt dem Petrus heran nach einer erfolglosen Nacht, nachdem die ganze Arbeit scheinbar umsonst war. Nun gibt es im Leben von Pastoren auch immer wieder dieses Erlebnis. Da kannst du noch so ein Star-Pastor sein. Jeder weiß von Zeiten, wo man gebrochen wird, wenn du berufen bist, wo man das Gefühl hat, was war das? Wo man in der Versuchung war, auch mal wieder zurück in die alten Formen zurückzukehren, ins alte Leben. Zeiten einer gewissen Erfolglosigkeit machen etwas ganz Wichtiges mit uns. Sie demütigen uns und schaffen etwas in uns, was wir alle nicht gerne haben. Charakterliche Demut. Und das macht dich frei, damit Gott dich gebrauchen kann, ohne Gefahr, dass du daran scheiterst, Schiffbruch erleidest. Selbst Paulus sprach ja von dem Pfahl im Fleische, das ihm ein bisschen auf den Teppich hielt, nachdem er so eine Vollmacht hatte. Wenn alles so super lief und er nicht offensichtliche Schwächen hatte, wahrscheinlich gesundheitliche, dann würde er hochfahren. Der läuft Gefahr, wie Ikarus so nah an der Sonne zu kommen, dass ihm die Flügel schmelzen und dann ganz böse landet. Und so ist Gott gnädig mit uns und lässt uns manchmal schwere Zeiten durchmachen. Und dann wirst du ein Seemann, der es nicht nötig hat, Seemannsgarn zu spinnen. Ja, das ist so Gottes Therapie mit uns. Zuletzt, ein dritten Punkt, was einen berufenen Menschenfischer auszeichnet. Erstens ist nämlich die Bereitschaft, also da war dieses Wort, sage nicht, du bist zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen, was ich dir sagen werde. Es ist zunächst die Bereitschaft, nicht auf das eigene Vermögen zu bauen, sondern immer wieder sein Ohr zu neigen auf Gott. Alle Morgen weckt mich der Herr mein Ohr, wie man Jünger weckt. Ja. Dass man lernt, immer wieder neu zu lauschen und nicht immer gucken an den eigenen Kraft oder Unvermögen. Das Zweite, die Erfahrung der eigenen Rettung. Du hast dies in deiner persönlichen Bekehrungsgeschichte wohl erfahren und hast gnädige Aufnahme gefunden bei Gott. Und nicht nur du, sondern ich freue mich so richtig, deine Familie so auf dem Weg zu sehen. Das ist eine ganz, ganz große Gnade. Kannst du gar nicht mit Gold bezahlen. Aber noch etwas. Ich kannte einen argentinischen Pastor, der hat mal ein Buch geschrieben und hat so nachgeforscht darin, Berufungsgeschichten. Was kennzeichnen Berufungsgeschichten aus? Und eines der Dinge, worauf er kam, ist, fast alle berufenen Menschen, die Gott gebraucht hat, Größeres zu wirken, sind dem Tod von der Schippe gesprungen, haben Todesgefahr überstanden. Interessant. Nicht von allen weiß man das in der Bibel, aber die, von denen man weiß, das sind sehr, sehr viele und auch in der Kirchengeschichte herumgeforscht, viele Menschen haben Todesgefahr überstanden. Und du hast es auch vor wenigen Jahren nochmal gehabt. Eine schwere, schwere Erkrankung, die in dem Grad, wo es war, hätte tödlich werden können. Keine direkte Genesung, also keine direkte Therapie. Entweder es heilt von selbst oder es heilt nicht. Und du erzähltest mir, dass dieser Grad deiner Krankheit war eigentlich so, dass die Wahrscheinlichkeit einer Spontanheilung, wie das in der Medizin heißt, nicht gegeben ist. Und doch, Gott ist kein Ding unmöglich. Und du hast sie erlebt. Und er hat dich wieder auf die Beine gestellt. Und ja, eigentlich schon in alter Kraft. Wenn ich sehe, wie du da rumwirbelst, schon zu Hause. Ja. Aber drittens ist die Standhaftigkeit. Deine Berufung und die Berufung eines jeden Pastors wird immer wieder neu auf die Probe gestellt. Und auch wenn es Zeiten gab, wie es Petrus, ich habe es vorhin schon erwähnt, wo man eigentlich denkt, ach, als Jesus dann gekreuzigt war, was hat Petrus wieder gemacht? Er ist wieder zurück zu seinem alten Boot gegangen. Ja? Hat gesagt, das hat doch alles keinen Sinn und wollte wieder fischen gehen. Und da hat ihn Jesus wieder abgeholt. Und es gibt solche Phasen im Leben von Pastoren. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wir sind ja alle so super Heilige. Aber es gibt tatsächlich solche Phasen im Leben von Pastoren, wo man sich denkt, tue ich noch das Richtige? Bin ich denn noch vernünftig? Und dann standzuhalten, dran zu bleiben und zu sagen, nein, Herr, du hast mich berufen und ich stehe hier, ich kann nicht anders. Luther, Worms. Speyer, nicht? In Speyer hat er das gesagt. Ja, doch in Worms, ja? Ja, danke. Kirchengeschichtliche Unschärfe. Viertens, Fleiß und Dienstbereitschaft. Du hast schon einiges an Frucht gesehen. Ich denke ganz besonders an diese Zeit, wo wir gemeinsame Arbeit an den Gemeindeunterrichtskindern, aber überhaupt Teenager, Jugendliche, da hast du immer ein großes Herz für sie gehabt und hast wirklich ersehen dürfen, nicht wie es so oft so heißt, so bei Konfirmanden oder so, nicht? Die hast du bei Konfirmationen gesehen und das war nie wieder. Und da waren sie weg. Du hast erleben dürfen, wie viele, viele von den Kindern, die mit dir und unterwegs waren, auch irgendwie dabei geblieben sind. Und das ist eine ganz große Gnade. Und ebenso bist du ein pfiffiger Organisator, stets dienstbereit, überall einsetzbar, sowohl beim Rudern, Segel zu hissen, Netze und aus- und einzuwerfen, ja Netze geduldig zu reinigen und zu flicken. Ihr habt hier einen Allrounder und das ist so nötig. In so kleinen Gemeinden braucht man Allrounder. Da kannst du keinen Spezialisten gebrauchen, der nur predigt. Und fünftens und letztens, vor allen Dingen Jesus zu folgen. Ganz in dem Berufungswort am Anfang, da heißt es, Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach. Jesus zu folgen ist nicht nur diese What would Jesus do? Ja, was würde Jesus tun? Hättest du das gefragt, als du heiraten wolltest, würdest du noch immer ledig geblieben sein. Ja. Das ist richtig in vielen Situationen, aber nicht für alle Situationen passend. Ja? Es ist noch weiter. Es bedeutet wirklich, immer wieder das Ohr ihm zuzuneigen. Und in allen Situationen die eigenen Vorstellungen überprüfen zu lassen von ihm. Herr, was würdest du jetzt konkret in dieser Situation, in der ich jetzt stehe, tun? Also ich habe diese Vorstellung. Hast du auch diese Vorstellung? So ein bisschen ähnlich, wie du es damals gemacht hast mit der Frau, der du gefragt hast, ob sie den Weg bestätigen kann, den du spürtest in deinem Herzen. So müssen wir immer wieder zu Jesus kehren. Herr, ich habe diese Vorstellung. Stehst du dazu? Und Gott wird dir Menschen gebrauchen in der Gemeinde, in deinem geistlichen Umfeld. Manchmal sogar lässt der Esel sprechen, aber das soll niemand persönlich nehmen. Dass er die Weisung gibt und das bestätigt oder korrigiert. Das schenke dir der Herr. Und bei allem Wellengang in pastoralen Geschichte hat Gott dich bislang mit deiner Familie gesegnet. Bleib weiter so eine tolle Crew. Und ich sage euch als Gemeinde, vergesst Gabi nicht. Hinter jedem großen, gut, du bist staturenmäßig nicht groß, aber hinter jedem großen Netzwerker, sagen wir es mal so, steht eine große Frau, die viel, viel auffängt und trägt und ihm freisetzt für viele Dienste. Und selbst viele pastorale Dienste tut, die kein Mensch bezahlt, außer der Herr. Ja. Nun, am Fuße des Harzes in der alten Kaiserstadt bist du berufen, nicht als Kaiser, sondern als Netzwerker und Menschenfischer. Der Herr segne dich hier drin. Amen. Wir hören ein Interludium. Mutig komme ich vor deinem Thron. Und dann werden wir dich so einsegnen, nicht nur dich, sondern auch deine Familie.